Willkommen zurück zu Eugen Bärs Abstieg zu Gott. Jetzt geht es um das Wasser. Wir dürfen uns nun wiederum fragen, wie hat Jesus das Wort Gottes, das Verhältnis von Körper und Leib erlebt? Wir haben schon gesehen, wie er in seinem Leib das Geheimnis des Tempels verinnerlicht. Der Evangelist Johannes schildert, wie Jesus beim Grab des Patriarchen Jakob in ein Gespräch mit einer Frau gerät, das seine Jünger später zum Staunen bringt, denn die Frau war aus Samaria und Juden sprachen nicht mit den Samaritern, die sie von Dämonen besessen hielten. Die Jünger sind zurzeit im Dorf beim Lebensmitteleinkauf, die Frau ist beim Jakobsbrunnen, um Wasser zu holen für den Haushalt. Wir haben es also mit alltäglichem Essen und Trinken zu tun, den elementarsten Bedürfnissen des Alltags. Und nun fängt Jesus an, den Weg vom Körper zum Leib aufzuzeigen. Er beginnt mit dem Wasser. Er sagt zu der Frau, gib mir zu trinken. Und sie ist erstaunt. Ja, wie kommt es, dass du, ein Jude, mich, eine Samariterin, um einen Trank bittest? Er antwortet, wenn du nur um das Geschenk Gottes wüsstest und wer der ist, der dir sagt, gib mir zu trinken, dann würdest du ihn vielleicht bitten, dir lebendiges Wasser zu geben. Worauf die Frau sagt, du hast ja nichts, um Wasser zu schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher willst du mir das lebendige Wasser geben? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen schenkte und selbst daraus trank mit seinen Söhnen und seinem Vieh? Wir sehen, die Frau spricht von Bedürfnissen des Körpers, Jesus aber von der Sehnsucht des Leibes. Er benutzt dazu dasselbe Wort, denn der Leib lebt verborgen im Körper. Aber das Wort verweist nun auf eine ewige Realität, auf ein anderes Wasser, eines, das für den Leib bestimmt ist und ihm ewiges Leben schenkt. Jesus sagt im Johannesevangelium im 4. Kapitel Vers 14, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber vom Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben, denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle, deren Wasser ins ewige Leben springt. Jesus spricht von einem inneren Brunnen mit geistigem Wasser, das im Unterschied zum physischen Wasser ewiges Leben schenkt. Wir können uns ein solches Wasser nicht vorstellen, aber unser Geist kann es vom physischen Wasser her erahnen, durch eine Steigerung, die dem Wort eigen ist, lebt es doch hier und drüben, im Körper und im Leib. Im Wort sind Leib und Körper eins. Der geistige Brunnen in unserer Seele kann nur irgendwie im Bild des physischen Brunnens erfüllt werden. Wir haben es mit einer Realität zu tun, die für uns nur im Symbol zugänglich ist, das heißt, als metaphysische Steigerung der Elemente, die unseren Sinnen zugänglich sind. Die ganze Bibel ist voll von diesen Steigerungen, die sich oft als Parallelismus zeigen, in welchem eine Zeile von der Realität des Körperlichen spricht und die folgende das Bild ins Allegorische steigert, wie etwa im folgenden Text von Jesaja 44, 3-4. Ich gieße Wasser auf dürstende Flur und Ströme auf trockenes Land. Ich gieße meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprossen. Da sprießen sie wie Gras am Bache, wie Weiden beim fließenden Wasser. Genau in diesem Sinn hat auch Weinreb das Geschenk der Bibelsprache erfahren. Worte wie Wasser, Feuer, Wüste, Himmel, Erde hatten für ihn jenen gesteigerten Sinn, der spontan und oft unbewusst vom natürlichen Element zum übertragenen Sinn aufsteigt und von dort, von drüben her, gleichzeitig und auf immer neue Weise die physischen Aspekte der Elemente intensiviert. So schreibt Weinreb zum Beispiel über das Wort Regen Folgendes. Wie also kann in diesem Sinn Einheit zwischen unserem Bewussten und unserem Nichtbewussten entstehen? Diese Frage beantwortet sich, wenn man bedenkt, wie das Nichtbewusste zum Bewussten kommt. Und dann finden wir die Entsprechung von Himmel und Erde. Himmel das Verborgene, Erde das Erscheinende. Der Himmel gibt der Erde das Leben. Vom Himmel her lässt Gott regnen, damit auf Erden das Erschaffene herauswachsen kann. Regen aber ist, wie die Bibel erzählt, vom Verhalten der Menschen abhängig. Bilder hier aus der Welt der Ruhe. Für uns auf dem Weg bedeutet es unser Gespräch mit Gott, das heißt unsere Sehnsucht nach dieser Beziehung und die Erfahrung von Gottes Antwort im Schicksal unseres Lebens. Wie aber äußert sich Sehnsucht nach einer Beziehung zu Gott im Leben auf dem Wege? Was bedeutet der Regen, der der Welt Fruchtbarkeit bringt? Ist Regen dann nicht das Wort, das uns vom Himmel kommt, und verdursten wir nicht, wenn dieses Wort ausbleibt? Wir sollten immer das Wort aus der Welt der Ruhe übersetzen in unsere Begriffe in der Welt des Weges. Soweit Weinreb. Die Welt der Ruhe ist die Welt des Leibes. Die Welt des Weges ist die Welt des Körpers. Das eine Wort Regen überbrückt diese zwei Welten und macht sie eins. Dabei erfährt das Wort Regen eine Steigerung ins Geistige. In dieser Steigerung ins Übersinnliche wird zugleich auch alles Sinnliche gesteigert. Im heiligen Bibelwort werden sowohl das Physische wie das Metaphysische in der Form eines allegorischen Parallelismus gesteigert. Alle Beschreibungen erstrahlen so von innen her, indem sie uns an unsere Verantwortlichkeit erinnern. Und das Symbol ist hier das Gefährt, im Buddhismus Yana genannt, in welchem die Fahrt vom Sinnlichen ins Geistige geht. Wenn es nur bei dieser Bewegung vom Körper zum Geist bleibt, dann bleibt das Fahrzeug klein, Hinayana. Wenn es aber zwei echte Gegenbewegungen sind, wie sie Weinreb verstanden hat, wenn also die Bewegung vom Körper zum Leib und zugleich immer wieder zurück in den Körper vollzogen wird, dann fahren wir im großen Fahrzeug des Buddhismus Mahayana. Die zwei Gegenbewegungen sind nicht zwei getrennte Bewegungen hin und zurück. Vielmehr oszillieren sie in gegenseitiger Steigerung als eine einzige Bewegung. Das alltägliche Wasser schenkt uns das Bild einer symbolisch-geistigen Wirklichkeit, die unseren Leib erquickt, und gerade durch diese Steigerung wird auch das Erlebnis des physischen Wassers intensiver für uns. Alles Irdische wird mit überirdischen Farben durchtränkt und so intensiviert, wie sie kaum ein Maler je auf die Bildfläche bringen kann. Jedes Bild wird erst dann zur vollen Wirklichkeit, wenn wir uns vom Symbol in die andere Erfahrungswelt hinübertragen lassen. Wir werden dann schon in dieser Welt leiblich in die Welt des Ewigen versetzt und von dort zurückkommend, auferstehend, erfahren wir das körperliche Wasser in unglaublich verstärkter seelischer und leiblicher Erfrischung. Einen Weisen im alten China fragten einmal seine Schüler: Du stehst nun schon so lange am Fluss und schaust ins Wasser. Was siehst du denn da? Der Weise gab keine Antwort. Er wandte den Blick nicht ab von dem unablässig strömenden Wasser. Endlich sprach er: Das Wasser lehrt uns, wie wir leben sollen. Wohin es fließt, bringt es Leben und teilt sich aus an alle, die es brauchen. Es ist gütig und freigebig. Die Unebenheiten des Geländes versteht es auszugleichen. Es ist gerecht, ohne in seinem Lauf zu zögern, stürzt es sich über Steilwände in die Tiefe. Es ist mutig. Seine Oberfläche ist glatt und ebenmäßig, aber es kann verborgene Tiefen bilden. Es ist weise. Felsen, die ihm im Lauf entgegenstehen, umfließt es. Es ist verträglich, aber seine sanfte Kraft ist Tag und Nacht am Werk, Hindernisse zu beseitigen. Es ist ausdauernd. Wie viele Windungen es auf sich nehmen muss, Niemals verliert es die Richtung zu seinem ewigen Ziel, dem Meer, aus dem Auge. Es ist zielbewusst. Und so oft es auch verunreinigt wird, bemüht es sich doch unablässig wieder rein zu werden. Es hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern. Das ist der Grund, sagte der Weise, warum ich auf das Wasser schaue. Es lehrt mich das rechte Leben, ein Leben im Leib. Das rechte Leben ist das Leben, das von drüben inspiriert ist, vom Leib her, von der Ewigkeit her. Wir spüren, wie diese kleine chinesische Legende mit einfachen Worten auf die Dimension des Leibes hinweist. Das Bild des Wassers für den Körper wird im symbolischen Erleben zum Wasser für den Leib und stillt unseren Durst nach dem Himmel. Rainer Maria Rilke hat dies klassisch ins dichterische Wort gepackt, wie folgt. Schwer ist zu Gott der Abstieg. Aber schau, du mühst dich ab mit deinen leeren Krügen und plötzlich ist doch Kind sein, Mädchen, Frau, ausreichend, um ihm endlos zu genügen. Er ist das Wasser. Bilde du nur rein die Schale aus zwei hingewillten Händen und kniest du überdies. Er wird verschwenden und deiner größten Fassung über sein. Überraschend spricht Hilke hier vom Abstieg zu Gott. Gewöhnlich versteht man den Weg zu Gott als Aufstieg. Aber weil der Leib eine Bewegung mit Gott gerade in den untersten Elementen der traditionellen Seinskala ermöglicht, deshalb kann hier von Abstieg gesprochen werden, denn Gott selbst ist mit der Schöpfung bis in die äußerste Materie niedergestiegen. Kehren wir wieder zu Jesus zurück. Wasser ist für ihn der Geist, in dem das ewige Leben ist. So berichtet der Evangelist Johannes, wie Jesus am achten Tag des Laubhüttenfestes dastand und Folgendes rief. Wer Durst hat, komme zu mir und trinke es, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. So im 7. Kapitel die Verse 37 bis 39. Hier sehen wir wiederum, wie Jesus darauf hintendiert, die Heilige Schrift auf den Geist hinzulesen. Er sieht immer beide Seiten, Körper und Leib. Das eine Wort Wasser vereint beide, weil Worte in der Doppelwelt von Zeit und Ewigkeit leben. Die physische Realität des Wassers bringt den Geist unseren Sinnen nahe, so dass wir im Durstlöschen eine Ahnung des geistigen Stillens unserer Sehnsucht haben können. Und umgekehrt, wir dürfen im erfrischenden Wasser eine Erscheinung dessen erfahren, was im Leib ewige Realität ist. Ein unvorstellbares Meer geistiger Wonne und Glückseligkeit. Soweit die Ausführungen von Eugen Bär zum Thema Wasser. In der nächsten Episode geht es um das Thema Speise. Bis dahin und bleibe behütet.